beginnen wir wieder mit Gebet und stehen dazu auf.
Vater, wir brauchen auch jetzt deine Hilfe und wir beten, dass du uns leitest und auch geöffnete Augen gibst. Danke für die Zeit miteinander. Amen.
Amen. Ich muss noch ganz kurz, bevor wir weitergehen mit den anderen Fragen, auf eine Frage eingehen in Matthäus 24, Vers 15. Die Frage war, dort steht, dass Herr Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heiliger Stätte seht, der Lesende bedenke es. Und so weiter. Die Frage war, warum sollte das so sein, wie ich sagte, dass der Herr Jesus das nur als Parallele verwendet und nicht als Erfüllung? Also grundsätzlich steht die Chance 50 zu 50. Entweder meint der Herr Jesus, Leute, das ist genau das, was Daniel gesagt hat, und das erfüllt sich jetzt, also Daniel hat es prophezeit und hier erfüllt es sich. Theoretisch, oder? Rein vom Wortlaut, wenn man das so liest, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde. Ja, also das heißt, Jesus verwendet hier den Ausdruck Gräuel der Verwüstung und sagt, von dem Gräuel der Verwüstung wurde durch Daniel den Propheten geredet. Stimmt ja, oder? Jetzt ist die Chance 50 zu 50. Entweder ist es die Erfüllung oder ist es eine Parallele, so wie bei Daniel. Jetzt was hilft uns dann weiter? Nun, der Kontext von Daniel und der Kontext von Matthäus. Es geht nur so. Das heißt, ich muss überlegen, wo kommt denn bei Daniel das Wort Gräuel der Verwüstung vor? Und wenn man das ganz genau so nachschlagt, Gräuel der Verwüstung, dann kommt man auf Daniel 11, Vers 31. Dort steht das. Also nicht Daniel 9, Vers 27, sondern Daniel 11, Vers 31. Dort ist es aber so deutlich, dass auch alle Ausleger sich einig sind, das bezieht sich auf Antiochus. Ich lese nochmal Daniel 11, Vers 31, dann haben wir die Stelle vor uns. Dort heißt es, und Streitkräfte werden entstehen von ihm, also von diesem Antiochus, und das Heiligtum, die Burgfeste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Also das haben die getan, die haben den Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Die Parallelstelle ist noch in Kapitel 12, Vers 11, noch einmal, ist ja wiederholt, wie ich vorher schon gelesen habe, von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird und um den Gräuel der Verwüstung aufzustellen oder einzusetzen. Ja. Auch da das Wort Gräuel der Verwüstung. Genau in dieser Form kommt es genau hier vor. Jetzt ist aber bei beiden Stellen klar, dass es sich um Antiochus handelt, denn die Stelle von 12,11 in Daniel ist ja nur die Wiederholung von 11,31 und dort wird nur noch gesagt, wie lange das dauert, die Zeit, also 1290 Tage. Das heißt, die zwei Stellen sind eindeutig, bezieht sich auf Antiochus. Und wenn der Herr Jesus jetzt sagt, dass wenn die Römer kommen und die heidnischen römischen Soldaten mit ihren römischen Insignien kommen, belagern die Stadt, kommen in die Stadt, dann wird die heilige Stätte, nämlich die Stadt Jerusalem war eine heilige Stätte, weil der Tempel dort war, dann wird die heilige Stätte, wenn sie an heiliger Stätte stehen, dann sollen die Christen das als Zeichen sehen und sollen fliehen. Ich meine, das war wahrscheinlich im Jahre 66 nach Christus, als das erste Mal diese römischen Heere da die Stadt belagert haben. Der Herr Jesus sagt also den Christen, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht. Der Gräuel der Verwüstung ist, dass die heilige Stätte entweiht wird. Ja, in dem Fall von den römischen Soldaten, die gekommen sind, um zu zerstören. Und er sagt, Daniel hat davon gesprochen. Daniel hat von dem Gräuel der Verwüstung gesprochen. Das heißt, Jesus sagt jetzt, ich verwende ein Wort, das Daniel verwendet hat, dort bezogen auf Antiochus. Und ich sage euch, sowas wird nochmal geschehen. In derselben Weise, wie Antiochus die Stadt entweiht hat und die heilige Stätte dort ein Gräuel aufgerichtet hat, sogar dann, indem er sogar noch einen Götzendienst, sogar einen Götzen in den Tempel gestellt hat, so wird hier jetzt in der Parallele die Stadt entweiht, indem die Römer kommen, und es wird dann auch Unheil für den Tempel bedeuten. Die werden nämlich dann später auch den Tempel zerstören. Also, wenn ihr seht, dass diese Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte steht, das sind in Matthäus 24 eindeutig die Soldaten, die die Stadt umzingeln und dort sich jetzt breit machen. Woher weiß ich das? Aus der Parallelstelle. Das heißt, ich mache ganz normales Bibelstudium. Wenn ich Bibel studieren muss, ich habe eine Stelle und ich weiß, es gibt eine Parallelstelle. Und die Parallelstelle ist bei Lukas 21. Und jetzt suche ich die Stelle, das ist ja dieselbe Rede, oder? Matthäus 24 und Lukas 21, in zwei Stellen. Dieselbe Rede vom Herrn Jesus. Und Lukas hat berichtet so, dass wenn ihr Jerusalem von Heeren umzingelt seht, dann wisst, dass seine Verwüstung nahegekommen ist, und dann sollen die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Steht in Lukas 21, Vers 20. Und bei Matthäus steht, Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiliger Stätte, dann sollen die in der Stadt sind, in Judäa sind, in die Berge fliehen, und die in der Stadt sind, sollen entweichen und so weiter. Das heißt, es ist eine direkte Parallele. Der Gräuel der Verwüstung, dieses Wort verwendet Matthäus, das heißt, Jesus hat es verwendet, aber Matthäus berichtet es. Bei Lukas berichtet nur, dass Jesus gesagt hätte, wenn ihr Jerusalem von Heeren umzingelt seht. Was der Herr Jesus wirklich gesagt hat, war wahrscheinlich beides. Und der eine hat das eine heraus und der andere hat das andere genommen, aber der Herr Jesus meinte dasselbe. Man kann also nicht sagen, da bei Lukas meinte der Herr Jesus was anderes als bei Matthäus. Ja, was meinte dann der Jesus wirklich? Ja, das ist ja dieselbe Rede. Man kann doch nicht Jesus gegen Jesus ausspielen. Das heißt, die eine Stelle erklärt die andere. Der Gräuel der Verwüstung wird erklärt durch Lukas 21, Vers 20. Das sind die Römer, die Stadt umzingeln. Und jetzt sagt der Herr Jesus, von Gräuel der Verwüstung, von dem hat Daniel gesprochen. Und zwar damals, als Antiochus kam. Da war ein Gräuel der Verwüstung, wurde aufgerichtet. Und jetzt soll das, wer Daniel liest, der soll das bedenken. Das heißt, bedenkt dann, was dort geschehen ist, unter Antiochus. Sowas kommt jetzt nochmal, aber in viel stärkerer Weise. Und er wird ja in der Folge, sagt er dann, was alles noch kommen wird, in Matthäus 24. Also, von daher, wir können nicht behaupten, der Herr Jesus hätte gesagt, Daniel 11 oder Daniel 9 erfüllt sich in Matthäus 24. Das hat er nicht gesagt. Wenn er das so ausgedrückt hätte, ja. Aber das hat er ja nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass Daniel vom Gräuel der Verwüstung geredet hat. Und wenn Sie den Gräuel der Verwüstung vor Jerusalem stehen sehen, vor der heiligen Stätte oder in der heiligen Stätte, Jerusalem als heilige Stätte, dann müssen Sie fliehen. Also von daher rein exegetisch, rein vom Bibeltext her genommen, kann niemand sagen, der Herr Jesus hätte zwingend gesagt, die Erfüllung von Daniel 9 ist Matthäus 24. Nein, hat er nicht gesagt. Also das heißt, die Bibel, die Regel, die wir hier lernen daraus fürs Bibelstudium ist, ganz exakt schauen, was hat er jetzt wirklich gesagt. Dann den Kontext anschauen von Matthäus 24, den Kontext von der Parallelstelle, Lukas 21 anschauen und den Kontext von Daniel 11, Vers 31 anschauen. Dann sieht man, hat man die Antwort eigentlich schon auf der Hand. Ist das verständlich? Dann gehen wir weiter. Wir machen jetzt einen Sprung. Wir waren ja und wir hatten unsere Fragen, die Knoten zur Bibel. Und wir kommen jetzt zu Haggai, Kapitel 2, Vers 6 und 7. Das ist auch ein Thema, was irgendwie Endzeit betrifft. Heute machen wir halt ein Endzeitwochenende. Anders mal wieder was anderes. Haggai, 2, Vers 6. Und die Frage dort ist, was ist mit diesem neuen Tempel gemeint? In Haggai, wie gehen wir da vor? Da haben wir wieder einen relativ schwierigen Text, ist aber nicht so schwierig wie Daniel, lang nicht so. Und es ist mehr das Verständnis hier. Also der Text selber ist eigentlich sehr leicht. Wir lesen den Text Haggai 2, Vers 6, denn so sagt Jahwe der Heere, noch einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene und ich werde alle Völker erschüttern und sie werden kommen, das Köstliche aller Völker und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, sagt Jahwe der Heere. Und dann noch in Vers, weiter unten, in Vers 21 und 22. Redet zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Völker vernichten. Und ich werde die Streitwagen umstürzen und die, die darauf fahren. Und die Pferde und ihre Reiter sollen ebenfalls hinfallen, jeder durch Schwert des anderen. An jenem Tag ist der Ausspruch, Jahwe ist der Heere. Da werde ich dich nehmen, Zerubabel, deinen Sohn Shealtiels, meinen Knecht. So ist der Ausspruch des Herrn. Und ich werde dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, ist der Ausspruch des Herrn der Heere. Das Buch Haggai ist ja das Buch über den Tempelbau. Da waren ja Haggai und Sacharja waren die zwei, die das Volk damals ermutigten. Gerade als sie zurückgekommen waren aus der babylonischen Gefangenschaft im Jahr 520, eigentlich im Jahr 538, 536 haben sie begonnen zu bauen, den Tempel mit großem Elan, mit Freude. Aber dann kamen die Widerstände und sie haben aufgehört zu bauen. Und dann lag der Tempel 15 Jahre lang hat man nichts getan am Tempel. Die haben ihre eigenen Häuser gebaut in der Zeit. Der Tempel wurde nicht gebaut. Und dann im Jahre 520 vor Christus begannen Haggai und Sacharja zu weissagen und sie haben das Volk wieder ermutigt, den Tempel zu bauen. Sie haben das Volk ermahnt, vor allem den Führer Zerubabel und Josua, den hohen Priester. Die zwei werden immer zusammen genannt hier. Und nun in Vers 4 zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 4, Haggai. Und nun sei stark, Zerubabel, sagt Jahwe, und sei stark, Josua, Sohn Josadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, und arbeitet, denn ich bin mit euch, ist der Ausspruch der Heere. Das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, also erinnert sie an die Verheißung. Denn so sagt Jahwe der Heere, noch einmal werde ich Himmel und Erde erschüttern, und das Meer und das Trockene, und werde alle Völker erschüttern, und sie werden kommen, das Köstliche aller Völker, und werden dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Dieses Haus. Es geht um den Tempel, ist ganz klar. Und er sagt, dieses Haus werden die mit Herrlichkeit füllen. Vers 9 habe ich vergessen zu lesen. Größer wird die spätere Herrlichkeit dieses Hauses werden, als die frühere, sagt Jahwe der Heere. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, ist der Ausspruch Jahwes der Heere. Also ganz normale Auslegungsregeln, Bibelstudiumregeln. Der Zusammenhang ist klar, es geht um den Tempel, der gebaut wurde. Und Gott gibt hier die Verheißung, dass es eine spätere Herrlichkeit dieses Hauses geben wird und die wird größer sein. Größer als die frühere. Die frühere war schon groß, oder? Der Salomo-Tempel, der war herrlich, der war prächtig. Der Tempel, den sie gebaut haben, der war mickrig und klein. Der Tempel zur Zeit von Zerubabel, der zweite Tempel. Klein, der wurde später ausgebaut durch Herodes den Großen. Der hat ihn ja größer und schöner gemacht. Aber eigentlich war er sehr klein und sehr mickrig. Und die haben geweint, als sie den Tempel eingeweiht haben, damals im Jahre 515 vor Christus. Haben geweint, weil er so klein war. Und die alten Leute, die sich noch erinnern konnten an den anderen Tempel, es gab noch welche, die so alt waren und die das erlebt hatten, die mussten noch mehr weinen. Ja. Aber Gott gibt ihnen hier die Verheißung, dass die spätere Herrlichkeit dieses Tempels viel, viel größer werden wird, als die erste von Salomo. Das heißt, Gott verspricht hier, dass das Haus Gottes so herrlich, also eine wunderbare, eine herrliche Erfüllung haben wird. Haggai sagt jetzt nicht, dass Gott einen ewigen Tempel bauen wird und dass Gott in Ewigkeit in dem Heiligtum wohnen wird, das sagt Hesekiel, aber es geht um die gleiche Sache. Gott möchte einmal einen ewigen Tempel haben, in dem er immer wohnen wird und in dem sein Gottesvolk mit ihm auch wohnen wird. Das ist hier das Ziel. Also, jetzt, wie gehen wir vor? Was ist dieser neue Tempel mit der größeren Herrlichkeit? Jetzt hätte ich einen Vorschlag. Oder eine Regel, eine Auslegungsregel. Wenn es Parallelstellen gibt, Parallelstellen nachschlagen. Gibt es hier Parallelstellen? Gibt es ein Zitat? Oder gibt es einen, dass ist dieser Vers nochmal irgendwo zitiert? Haben die Apostel ihn verwendet? Bitte? Im Hebräerbrief. Wenn jetzt also im Neuen Testament ein Vers aus dem Alten Testament jetzt auch zitiert wird, dann ist das natürlich äußerst spannend für uns. Dann gehen wir natürlich sofort zu der Stelle und schauen uns, in welchem Zusammenhang hat er denn im Neuen Testament diese Stelle verwendet. Beziehungsweise, das könnte uns gerade die Hilfe geben, dass wir die Stelle noch besser verstehen. Denn wir wollen nach der Regel gehen, immer die Apostel fragen. Wenn es möglich ist, immer die Apostel fragen. Und wenn die Apostel uns, die sind ja gelehrt vom Herrn Jesus, dann, bitteschön, Hebräer, Kapitel 12, da geht es um der Zusammenhang in Hebräer 12 ist der, der Hebräerbrief ist geschrieben worden an Christen, die sind hebräisch, also jüdische Christen. Die hatten damals eine schwere Zeit durchzumachen, weil sie waren sehr in Versuchung und Überredung, doch zurückzukehren zum Judentum. Und der Brief wurde gerade deshalb geschrieben, damit diese das nicht tun, damit sie nicht ins Judentum zurückgehen. Und der Hebräerschreiber, vielleicht ist es Paulus gewesen, das weiß ich nicht, aber könnte ja sein, der Hebräerschreiber hat hier ganz gute Argumente und alle seine Argumente, die er bringt, bringt aus dem Alten Testament. Und eins von den Argumenten, die er bringt, ist, er spricht über die Haggai-Stelle. Das ist Hebräer 12, Vers 25, seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der redet, denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erde Weisung gab, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Nun aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Das noch einmal zeigt die Beseitigung des Erschütterten an, als eines Gemachten. Also das noch einmal zeigt an, dass die Dinge, die man erschüttern kann, die man schütteln kann, die sind geschaffene Dinge, materiell geschaffene Dinge, die werden beseitigt, damit das Nicht-Erschütterte bleiben, damit die Dinge, die nicht erschüttert werden und nicht erschüttert werden können, dass diese Dinge bleiben. Also es gibt einmal ewige Dinge, die werden nie mehr geschüttelt, weil sie anderer Art sind. Sie gehören zur neuen Schöpfung. Vers 28, darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott dienen und so weiter. Der Zusammenhang hier hilft uns schon weiter. Er zitiert Haggai im Zusammenhang mit der neuen Schöpfung. Er sagt, schaut, es gibt mal eine neue Schöpfung. Und Gott hat damals auf der Erde geredet, am Sinai, da hat alles geschüttelt, wurde alles geschüttelt, als Gott geredet hat. Ja, da gab es ein Erdbeben. Und wenn man schon damals zuhören sollte, was Gott am Sinai gesprochen hat, wie viel mehr sollen wir jetzt hören, als Gott nochmal gesprochen hat? Gott hat jetzt nochmal gesprochen. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott früher zu den Vätern geredet hat, hat er jetzt in diesen Tagen, den letzten Tagen, zu uns geredet im Sohn. Also Gott hat nochmal gesprochen, im Sohn. Das Reden Gottes jetzt ist das Sprechen im Sohn. Und wie hat er das gemacht? Wie spricht er im Sohn? Nun, der Sohn war selber auf der Erde, aber dann ist der Sohn in den Himmel hinaufgefahren und der Sohn spricht weiter vom Himmel her. Wie spricht denn der Sohn vom Himmel her? Ja, wie? Wie spricht der Sohn vom Himmel her? Ja, die Apostel haben das Wort weitergegeben. Es steht nämlich da, Gott hat, der Herr Jesus hat es ihnen weitergegeben und sie, die Apostel, haben es wieder denen anderen weitergegeben. Kapitel 2, Vers 3 und 4 steht das in Hebräer. Und dann, wenn also Christus jetzt vom Himmel her spricht, sagt er, dann müssen wir umso mehr auf dieses Sprechen Gottes vom Himmel her hören. Das sagt er, Vers 25, oder? Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der jetzt spricht, vom Himmel. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abgewiesen haben, der auf der Erde gesprochen hat, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel spricht, von Jesus Christus, von Gott, der in Christus spricht, durch seine Apostel. Damals hat seine Stimme alles erschüttert, jetzt aber hat Gott gesagt, er wird noch einmal wird er noch einmal ein großes Erschüttern geben und dann wird ein unerschütterliches Königreich kommen. Das heißt, jetzt wissen wir schon etwas mehr, oder? Jetzt wissen wir, dass das Erschüttern, von dem Haggai spricht, steht im Zusammenhang mit der neuen Schöpfung. Jetzt gehen wir zurück zu Haggai. Haggai? Vers 7, oder Vers 6. So spricht der Herr noch einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Nach dem, was der Hebräerschreiber sagt, ist dieses noch einmal die letzte Erschütterung, die es gibt. Das ist die Schaffung, die Beseitigung des Alten und die Schaffung des Neuen. Das Alte wird beseitigt, das Neue wird geschaffen. Ausgetauscht eigentlich, verwandelt. Das Alte wird verwandelt in das Neue. Es geht um eine neue Schöpfung. Und im Zusammenhang mit dieser neuen Schöpfung steht, und ich werde alle Völker erschüttern und sie werden kommen, das Köstliche aller Völker, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Im Zusammenhang mit der neuen Schöpfung wird dieses Haus mit Herrlichkeit gefüllt. Was ist dieses Haus? Nachdem wir jetzt Hebräerbrief gelesen haben. Was könnte das sein? Frage an euch, echte Frage. Was könnte das für Haus sein? Bitte?
Ich weiß jetzt nicht, aber er sagt ja mal, in meinem Haus sind viele Wohnungen, sein Haushalt.
Okay. Also jedenfalls wohnt Gott dort.
Die Stadt Gottes, vielleicht.
Er wohnt in die Stadt Gottes, er wohnt in dem Haus, also das Haus könnte eine... Bitte, was meinst du?
Die Bibelstelle aus, ich denke, Hebräer 4 am Anfang, sein Haus sind wir.
Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und so weiter bis zum Ende festhalten.
Standhaft festhalten.
Ja. Ja, wobei dort ist das Haus natürlich hier wie das Haus Mose, also im Sinne von Familie gedacht. Das Haus Mose, das Haus Christus, wie wir auch sagen, das Haus Schulte und so weiter. Also, aber bleiben wir mal bei den Gedanken, Gott wohnt darin. Das ist ganz sicher so, denn Gott hat ja im Alten Testament oft versprochen, dass er mit dem Volk zusammen wohnen wird. Hat er im Neuen Testament auch versprochen, dass er mit dem Volk zusammen wohnen wird. Und du hast hingewiesen auf die neue Stadt in Offenbarung 21, da heißt, Gott wird mit ihnen sein, mit ihnen wohnen und er selbst wird seine Wohnung unter ihnen haben. Ja? Offenbarung 21, Vers 3 und 4, diese Verse. Jedenfalls, das bedeutet, dass wenn er sagt, dieses Haus, müssen wir nicht hundertprozentig gleich meinen, das muss ein Haus aus Steinen sein. Das Haus damals war aber aus Steinen gebaut. Aber, denkt mal, was der Herr Jesus gesagt hat. Der Jesus hat genauso gesagt. Er sagt, zerstört dieses Haus. Aber er steht da im Zusammenhang mit dem Tempel und die Leute haben ihn richtig verstanden, dieses Haus, also da steht der Tempel und haben gesagt, schaut, er hat gesagt, er kann den Tempel in 3 Tagen zerstören und wieder aufrichten. So hat er ja gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wenn ihr dieses Haus zerstört, ich kann es wieder aufrichten. So hat er gesagt. Sie haben ihn sogar falsch zitiert. Ja. Aber trotzdem, sie haben das, warum hat der Herr Jesus das gemacht? Warum hat er so geredet? Da redet er mit den Juden und er weiß genau, wie sie denken. Sie denken an dieses Haus, das ist der Tempel. Und er sagt, zerstört dieses Haus, ich werde es in drei Tagen wieder aufrichten. Warum macht er sowas? Weil er sie zum Denken bringen möchte. Der will eine Verbindung ziehen von diesem Steinhaus zu sich. Zu ihm als seinem Körper, den sie zerstören und den er dann aufrichtet in einer neuen Weise. Und dann heißt es ja, dass er den Tempel des Herrn bauen wird. In Sacharja steht, dass dieser hohe Priester, der kommen wird, der wird den Tempel des Herrn bauen. Sacharja 6, Vers 13. Und er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Als er dann auf der Erde war, hat er gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und dann hat er gesagt, die Gläubigen sind wie ein Haus, wie der Ernst gesagt hat, Gläubigen sind wie ein Haus. Aber dann lesen wir in Offenbarung 21, das ist ein ewiges Haus, eine ewige Stadt, ein ewiges Haus, ein Heiligtum, das riesengroß ist. Das heißt, wenn wir Haus lesen, müssen wir vorsichtig sein, müssen nicht gleich denken, Haus ist immer genau dasselbe Haus. Das Haus wandelt sich. Das Haus war nämlich in der Wüste aus Zeltdecken bestehend, zur Zeit von Salomo mit Steinen bestehend, zur Zeit Jesu Christi aus seinem Körper bestehend, zur Zeit nach Jesus Christus, heute bis heute, aus Menschen bestehend und in der Ewigkeit auch noch aus Menschen bestehend in einer neuen Schöpfung. Das heißt, aber es geht immer um das Thema Haus. Das heißt, das Haus wandelt sich im Material. Das Material wird anders. Und Gott füllt dieses Haus mit Herrlichkeit, und zwar wird er ewig dort drin wohnen. Es wird eine ewige Herrlichkeit sein und eine viel größere Herrlichkeit als die Herrlichkeit des Salomonischen Tempels. Da lernen wir, dass wir vorsichtig umgehen müssen mit alttestamentlichen Texten, dass wir nicht zu irdisch denken. Vor allem dann, wenn die Apostel uns lehren, warte mal, das bezieht sich, diese Zukunftsverheißungen aus dem Alten Testament, die beziehen sich auf was Höheres, auf einer viel höheren Ebene. Na, zum Beispiel, nehmen wir das Thema Fahrzeug. Wir haben ein Fahrzeug im Jahre 1870 oder 1880, ist ja egal, damit sein Fahrzeug besteht aus Pferden und einer Kutsche. Das ist das Fahrzeug. Und der Papa sagt zu dem Sohn, wenn du mal heiratest, kaufe ich dir die beste Kutsche, die es gibt. Der Sohn freut sich riesig, der Sohn war damals noch ganz, ganz kleiner Bub. Und dann wird er alt und alt und alt und wird älter und er heiratet einfach nicht, aber endlich ist er 50 Jahre alt und jetzt heiratet er. Endlich. Und der Vater ist auch schon sehr alt. Wir schreiben das Jahr, was haben wir gesagt, 1930, 1940, und was wird er ihm jetzt kaufen? Eine Kutsche? Die beste Kutsche, die es gibt? Nein, er kauft ihn eine Mercedes-Benz aus dem Jahre 1940 oder 35, ist egal. Ja? Versteht ihr? Das Fahrzeug hat sich geändert. Die Verheißung, die er gegeben hat, war auf ihn damals gemünzt, was man damals unter bestes Fahrzeug verstand. Und jetzt kriegt er das beste Fahrzeug auf diese Weise. Und so, wenn Gott jetzt hier damals von dem Haus spricht, dass er mit Herrlichkeit füllen wird. Die konnten gar nicht anders denken als einen Steintempel. Aber Gott wusste, dass das letzte Haus, das er baut, ist nicht ein Steintempel. Denn Gott wohnt gar nicht in Häusern mit Menschenhänden erbaut. Gott geht einen Schritt weiter in der Entwicklung. Also von daher müssen wir erkennen, wir müssen vorsichtig sein mit prophetischen Texten im Alten Testament, denn es könnte sein, dass der Prophet so spricht, in der Sprache, genau wie die Leute es brauchen. Das ist bei uns auch so. Zum Beispiel zur Zeit Jesu, zur Zeit von Johannes, dem Apostel, hat er geschrieben über das neue, über die neue Stadt, über das neue Jerusalem. Und die Herrlichkeit der Braut wird beschrieben als eine Stadt. Er sagt, ich will dir die Braut zeigen, das neue Jerusalem. Das heißt, die Braut wird dargestellt in Form einer Stadt, und die ein riesengroßes Heiligtum ist. Und was, wenn dann die Stadt näher beschrieben wird, wird sie genauso beschrieben, wie man damals Städte beschrieben hat. Also die war sowieso viereckig, und da waren drei Tore vorne, also drei Tore im Süden und im Westen und im Norden, drei Tore, und da waren Straßen, also eigentlich eine Straße, und die war, das Material war Gold, und dann waren sind die Perlentore, also die Tore sind aus Perlenmaterial, und da wird alles Mögliche beschrieben. Und da gibt es Bäume links und rechts, dann gibt es einen Strom, einen Wasserstrom, der geht aus dem Thron der Stadt, geht er aus und fließt, und da sind links und rechts Baum des Lebens. Also so wird diese Stadt beschrieben, wie man sich nur eine Stadt vorstellen kann. Das heißt, das, was in Offenbarung 21 und 22 geschrieben steht, sind Bilder von dem wirklichen neuen Schöpfung. Aber wir können uns die ganz gar nicht wirklich vorstellen. So, er muss es mit Gold und Silber und diesen Sachen beschreiben. In Wirklichkeit wird in der Ewigkeit nicht wird man nicht ewiglich auf goldenen Straßen gehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ermüdend das ist. Kein Gras, nur goldene Straßen. Keine Wiese, wo du dich hinsetzen kannst, nur goldene Straßen. Nein, das ist eine Bildersprache, und zeigt, aber er spricht in unserer Sprache, sodass wir uns vorstellen können, was er meint. Und so war das damals auch Bildersprache, wenn er von diesem Haus spricht, das er mit Herrlichkeit füllt. Fragen dazu?
Ja. Dieses Hausdenken ist so weit verankert, dass heute noch Kirchen geweiht werden. Statt dass Geweihte in die Kirchen gehen. Ja. Ja. Also es ist ja wir sind der Tempel Gottes. Ja. Ja. Gott lebt in uns. Ja. Aber sitzt so tief, dieses falsche Denken, dass das kriegst du nicht weg.
Ja, das ist eine Entwicklung in der Kirchengeschichte, das ist eigenartig. Paulus hat es klar gelehrt, dass nicht das Gebäude wichtig ist. Und im Neuen Testament, schaut mal, wie wichtig die Gebäude sind im Neuen Testament. Was schreibt Paulus im Römerbrief, Galaterbrief, Epheserbrief, überhaupt die Christen in der Apostelgeschichte? In welchen Gebäuden haben sie sich versammelt? Irgendwo zu Hause, am Anfang natürlich im Tempel in Jerusalem, da war die Gelegenheit klar, ist klar, waren viele Leute. Aber nachher ist man weg vom Tempel, dann waren wir in den Häusern. Und man spricht nicht von großartigen Kirchen, das ist nie das Thema. Irgendwelche Häuser, Synagogen haben noch verwendet, solange die Juden das erlaubt haben, haben sie Synagogengebäude, die waren schon da, haben sie verwendet. Die Kirchen waren gar nicht wichtig. Erst im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung, dass das Gebäude so ein besonderes Gebäude sein muss, mit einem Turm und möglichst auf einem Berg stehen muss und so weiter, dass alle Leute es sehen und mit Glocken, dass alle Leute es hören. Das hat sich entwickelt. Hat es aber nicht eine biblische gute Entwicklung, wie du sagst. Also von daher, sehr wichtige Feststellung. Nicht das Gebäude, wo wir uns versammeln, ist wichtig, sondern die einzelnen Glieder, die sich versammeln, sind wichtig. Die können sich in einer Höhle versammeln. Stimmt. Ja, weil wir jetzt schon bei Endzeitthemen sind, überspringe ich noch eins. Gehen wir zu Matthäus 24, Vers 34. Das ist ein ganz heißes. Die zwei, eine haben wir schon gemacht, das andere komme ich gleich später noch drauf. Matthäus 24, Vers 34. Da haben wir diese Stelle ein Anstoß. Zum Beispiel, ich lese zuerst die Stelle. Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dies alles geschehen sein wird. Ich habe sehr viele Kommentare über diese Stelle gelesen, weil es mich mal sehr interessiert hat. Ich wollte das immer mal nachgehen. Jesus sagt hier im Zusammenhang einer Rede, wo er von der Zerstörung Jerusalems spricht und dann auch von seiner Wiederkunft spricht, Vers 29 bis 31. In diesem Zusammenhang dieser Rede sagt der Herr Jesus, dass auf keinen Fall dieses Geschlecht vergehen wird, bis dies alles geschehen sein wird. Manchen war das so ein Stolperstein, dass sie gesagt haben, siehst du, wir können die Bibel wegwerfen. Stimmt alles nicht. Das ist alles gar nicht geschehen. Das Geschlecht ist vergangen damals. Und was wollt ihr? Eure Bibel stimmt, die Bibel stimmt nicht, wir glauben nicht mehr an die Bibel oder wir glauben nicht an die Worte Jesu. Aber gerade im nächsten Vers hat er gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Also da sollte man doch schon vorsichtig sein, dass man den einen Vers verwirft. Bitte.
Wo ist das Problem bei der Stelle?
Das Problem ist, gleich, erkläre ich gleich, das Problem ist, was meinte Jesus? Meinte Jesus, dass er in der ersten Generation der Christen wiederkommen wird? Auf keinen Fall wird dieses Geschlecht, also hier dieses zeitgenössische Geschlecht, vergehen. Also das heißt, dass alles abgeschlossen wird innerhalb einer Generation. Und wenn das so ist, dann ist er nicht wiedergekommen und es ist nicht alles abgeschlossen gewesen innerhalb einer Generation, dann hat er sich also getäuscht. Das sagen die Ungläubigen. Die anderen sagen, nein, das muss man anders deuten. Das ist einfach das Geschlecht der Juden, das nicht vergeht. Den Beweis hast du ja heute, gibt es auch noch Juden. Ja, aber da muss man sagen, ja, Moment mal, dass die Juden nicht vergehen. Sagt er, das ist doch ein Wunder in der Geschichte. Ja, klar ist es interessant, dass es noch Juden gibt und vor allem, dass sie noch so festhalten an ihren Glauben, den jüdischen Glauben. Aber das ist eigentlich nichts Besonderes. Auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dieses alles geschehen sein wird. Hat der Herr Jesus wirklich gemeint, einfach die Juden werden nicht vergehen, das ist das Zeichen der Endzeit. Und sie werden so lange bestehen bleiben, bis alles geschehen wird. Das ist die andere, also das so sagen andere. Die anderen sagen, nein, das heißt schon Generation, also so wie das ursprünglich ja heißt, Genea, Generation. Also die Generation, die 1948 erlebt hat, die wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Also gerechne einfach von 1948 an plus für eine Generation, das sind 40 Jahre, also im Jahre 1988 kommt Jesus wieder. Das ist nicht passiert. Aber es gibt ein Buch, ich habe ein Buch gesehen in Amerika. 88 Gründe, warum Jesus im Jahre 1988 wiederkommt. Haben wir das Buch damals im Jahr 1990. War schon vorbei. Geschrieben wurde, ich weiß nicht, in den 70er oder in den 60er Jahren. Das funktioniert auch nicht. Deshalb sind die Leute von dieser Deutung schon wieder abgekommen. Aber sie sagen, aber irgendwie die Generation, die irgendwie die letzte Entwicklung mitbekommen wird, die wird nicht vergehen. Das ist logisch, dass die Generation, die die letzten Entwicklungen miterlebt, dass die nicht vergeht. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist keine besondere Aussage. Also das ist auch sehr eigenartige Deutung der Schrift, wenn man so vorgeht. Ja, denn der Herr Jesus hat ja nicht von einer zukünftigen Generation gesprochen, er hat ja von seiner Generation gesprochen, von den Leuten, die damals gelebt haben. Wie geht man vor? Hast du verstanden, was die Frage ist?
Steht da wirklich Generation? Also bei mir steht Geschlecht für Menschen sein.
Ja, nur, dass die Menschen nicht vergehen, das ist ja logisch, das wäre kein besonderes Zeichen, das ist ja, mit dem muss man ja rechnen, dass die Menschen so lange bestehen bleiben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Also das kann es auch nicht sein, das kann er nicht gemeint haben. Es ist so, das Wort selber, das Wort Geschlecht, Genea, ist nicht Genos, Genos wäre eigentlich Geschlecht, das was wir auch sagen als Geschlecht. Es heißt Genea, da kommt, von dem kommt das Wort Genealogie, das ist Genea sind die Zeitgenossen. Ich lese mal aus dem Lexikon, Bauer Danker. ich lese euch, die, was da steht. Das Geschlecht, Menschen, die gleiche Charakterzüge oder Interessen aufweisen, eigentlich alle, die von einem Ahnherrn abstammenden, also die Sippe, die Sippschaft oder die Rasse. Das wäre also gut, oder? Die Rasse. Zweitens, die Reihe der gleichzeitig Geborenen, alle, die zu einer bestimmten Zeit leben, die Generation, die Zeitgenossen. Da gibt es viele Beispiele aus dem Alten Testament, dass das so, und auch aus dem Neuen Testament, dass das so verwendet wird. Drittens, das Zeitalter, die Zeit einer Generation, das Menschenalter, später sogar nur als Zeitabschnitt verwendet, dieses Wort. Von Geschlecht zu Geschlecht. Aber nur in diesem Zusammenhang. Von Geschlecht zu Geschlecht heißt von Zeitalter zu Zeitalter. Oder von Zeit einer Generation bis zur Zeit einer nächsten Generation. In dem Sinne Zeit, Zeitalter. Von Geschlecht zu Geschlecht. Dann, das letzte wäre noch die Familienherkunft. Also die Herkunft einer Familie. Da gibt es ein einziges Wort. Also die Familien. Jetzt, was machen wir? Heißt, hat der Herr Jesus gesagt, jetzt ist die Frage, hat der Herr Jesus gesagt, einfach die Menschen, die jüdischen Menschen, er sagt ja dieses Geschlecht, da muss man also rechnen, dass er das jüdische Geschlecht meint, hat er einfach gemeint, das jüdische Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles geschehen sein wird. Oder hat er tatsächlich gemeint, dieses jüdische Geschlecht, das damals lebte, und zwar dieses böse jüdische Geschlecht, das wird nicht geschehen, bis alles geschehen sein wird. Es kommt eigentlich auf die zwei Fragen hinaus. Alle anderen, das passt sowieso nicht. Und es spitzt sich auf diese zwei zu. Entweder meinte er die Generation von bösen Juden, die den Herrn verworfen hat, die so böse und unbußfertig waren, die werden nicht vergehen. Oder er meinte, die Juden überhaupt, das jüdische Geschlecht wird nicht vergehen, also das Judengeschlecht, wie wir sagen. Das ist wohl die Deutung, die heute am meisten verbreitet wird, dass man sagt, das Judengeschlecht, der Herr Jesus hat einfach gesagt wollen, das Judengeschlecht wird nicht vergehen. Aber jetzt müssen wir zuerst wieder biblische Regeln anwenden, das sind die biblischen Regeln der Auslegung. Und wie ich schon oft gesagt habe, was ist die wichtigste Regel? Bitte? Die Propheten fragen oder die Apostel fragen vielleicht, ja? Bitte? Die Apostel fragen, gut. Wir schauen, wir werden die Apostel fragen. Das heißt, wir müssen dem Wort nachgehen. Wir müssen, und zwar in welchem Zusammenhang wird es gebraucht. Es wird also Arbeit bedeuten. Wir müssen jetzt alle Vorkommnisse von Genea im Neuen Testament untersuchen. Ist nicht so schlimm. Durch 50 Stellen sind wir bald durch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stellen sind. Vielleicht sind es auch 100 Stellen. Da ist man bald durch. Das sind nicht viele. Und zweitens, wichtige Regel beim Bibelstudium, zweitwichtigste Regel, oder vielleicht die wichtigste? Der einfachste Weg. Was ist die einfachste Lösung, was passt in den Zusammenhang am besten? Das heißt, ich muss den Zusammenhang fragen. Das heißt, ich darf nicht einen Vers gesondert nehmen, das ist ja gesagt in einem Zusammenhang. Nun hat der Herr sehr viel geredet in Kapitel 23 und 24 über das Geschlecht. Also wenn man gerade dem nachgeht, zum Beispiel, wir lesen ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, Kapitel 23, Vers, da kommt ja das Wort Geschlecht auch vor. Vers 36, oder? Bitte? Matthäus 23, Vers 36. Vers 35. Auf das über euch komme alles Gerechte auf der Erde vergossene Blut, vom Blut Abels, des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Heiligtum und dem Altar ermordetet. Wahrlich, ich sage euch, dieses alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr hingesandt worden sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, in der Weise, wie eine Henne ihre eigenen Küken unter die Flügel sammelt, und ihr wolltet nicht. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Denn ich sage euch, hinfort werdet ihr mich auf keinen Fall sehen, bis ihr sagt, gelobt seid, oder kommt im Namen des Herrn. Und Jesus ging hinaus und verließ die Tempelstätte, und seine Jünger kamen herzu, um die Bauwerke des Tempels zu zeigen. Und als Jesus Und Jesus sagte zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls wird hier gelassen werden, Stein auf dem anderen oder Stein auf Stein, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg saß, kamen zu ihm die Jünger, als sie für sich alleine waren und sagten, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und Gegenwart und der Vollendung der Weltzeit? Also, das Geschlecht kommt vor in Kapitel 23, Vers 36. Dieses Geschlecht. Sehr gut. Kapitel 12, kannst du einen Vers sagen? Matthäus 12. Vers?
Ja, zum Beispiel 41.
Danke. 42. Männer von Ninive werden im Gericht aufstehen mit diesem Geschlecht und werden es verurteilen. Wer ist da dieses Geschlecht? Auch für 42, die König des Südens wird im Gericht auftreten mit diesem Geschlecht und wird es verurteilen. Wer ist dieses Geschlecht? Vers 45 erklärt es. Vers 44 und Vers 45 machen es, Vers 43 bis 45 machen es klarer, welches Geschlecht in Vers 41 und 42 gemeint ist. Wenn der unreine Geist von den Menschen aufgefahren ist und durchwandert er wasserlose Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann sagt er, ich werde zu meinem Haus zurückkehren, von dem ich ausging. Und wenn er kommt, findet er es leerstehend, gefegt und geschmückt vor. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister zu sich, die böse sind als er selbst, und sie fahren ein und wohnen dort. Und es wird das letzte jenes Menschen nach und nach schlimmer als das erste. So wird es auch mit diesem bösen Geschlecht sein. Wer ist dieses böse Geschlecht? Sind die Juden böse? Die Juden damals sind böse, ja, nicht die Juden heute. Wir sind keine Antisemiten. Ja. Juden sind alle böse. Und es gibt ja Leute in der Welt, die sagen, alle Juden sind böse. Woher denn? Stimmt gar nicht. Aber hier, diese Juden waren böse. Ein böses Geschlecht waren die. Es geht also um ein damaliges Geschlecht, es geht nicht um ein heutiges Geschlecht. Hier der Zusammenhang geht um dieses Geschlecht der bösen Juden, die den Messias verwerfen. Deshalb sind sie ja böse, weil sie Gott nicht mehr gehorchen. Jetzt, wo der Messias gekommen ist, jetzt wollen sie ihn nicht. Das macht sie zu Bösen. Ehebrecherisch, sagt Herr Jesus an anderer Stelle. Ehebrecherisch, weil sie die Ehe mit Gott brechen. Sie waren nämlich Gottes Volk, Gottes Frau. Und wenn man nicht mehr dem Ehemann liebt und sich Ausschau hält nach anderen Ehemännern, und so weiter, und ihn verwirft, den eigentlichen Ehemann, ist meine Ehebrecherin. Also, das böse Geschlecht ist hier das böse Geschlecht der Juden damals. Matthäus 23, Vers 36 ja auch, die Stelle, die wir gerade vorher gelesen haben. Übrigens, das mit dem unreinen Geist ist ja interessant, oder? Der Herr Jesus kam zu dem bösen Geschlecht, und hat alle bösen Geister ausgetrieben. Überall kamen sie und immer hat der Herr Jesus böse Geister ausgetrieben. Und dann haben sie, dann, anstatt den Herrn Jesus anzunehmen, ins Haus aufzunehmen, haben sie ihn nicht aufgenommen. Dann haben sich die bösen Geister gedacht, wunderbar, jetzt ist alles sauber. Jetzt kehren wir wieder zurück. So wird es diesem bösen Geschlecht ergehen. Der Herr Jesus kam nach Palästina, in sein Volk Israel. Und reinigt sozusagen, durch seine Verkündigung, durch seine Wirksamkeit, reinigt von bösen Geistern. Sie tun aber nichts mit dem Messias, sie verwerfen ihn. Jetzt kommen die bösen Geister zurück, und zwar in 7-facher Weise, das heißt also, 7 ist die Zahl der Fülle. Die füllen alles an mit Dämonen, sodass jetzt das Land Palästina angefüllt sein wird von Dämonen. Wenn wir die Geschichte, wir brauchen nur die Geschichte ein bisschen kennen. Die Geschichte der Juden im ersten Jahrhundert. Was geschah? Die Apostel, die Juden haben den Messias verworfen. Die Apostel gingen aus, noch einmal, und haben noch einmal das Evangelium verkündigt. Überall in ganz Palästina, oder soweit sie konnten. Sie sind gar nicht fertig geworden mit allen Städten. Aber soweit sie konnten, es ist ihnen aber nicht gelungen, die Israeliten zu überzeugen, dass sie den Messias annehmen müssen, nachdem sie ihn gekreuzigt haben. Einige haben ihn angenommen. Aber die, die ihn nicht angenommen haben, haben die Christen verfolgt bis aufs Blut. Viele, viele sind getötet worden, die Apostel selber. sind zum Teil getötet worden. Von Juden oder von Römern, also von jüdischen Leuten, Römer, die von den Juden aufgestachelt wurden, die Christen zu töten. Herodes hat den Jakobus getötet in Jerusalem. Was war das Ergebnis? Was war das Ergebnis, als Israel den Messias nicht annahm, nachdem die Apostel das Evangelium verkündigt haben? Was geschah dann in der Geschichte? Wisst ihr, ich meine, ihr kennt die Geschichte ein bisschen. Ja, vorher noch, vor der Zerstreuung. Auf das spricht nämlich der Herr Jesus an. Vor der Zerstreuung gab es einen moralischen Verfall, der furchtbar war. Der hat keinen Vergleich in der Geschichte, Israels. In den Jahren 66 bis 70 nach Christus begann der jüdisch-römische Krieg. Und im Zusammenhang mit dem jüdisch-römischen Krieg gab es einen Aufstand unter der Bevölkerung, einerseits gegen die Römer und einen Bürgerkrieg in der Bevölkerung untereinander. Warum? Weil die einen gesagt haben, wir müssen mit den Römern Friede schließen und die anderen haben gesagt, wir müssen die Römer töten. Die einen waren aufgestachelt von der Partei der Zeloten, die anderen hieß die Partei der Herodianer. Und die haben sich gegeneinander bekämpft, haben sich gegeneinander ausgeliefert, Bruder hat den Bruder ausgeliefert, zum Tode überliefert. Die haben moralisch sind sie verfallen. Später sind die Juden, in Jerusalem, da waren sehr viele Juden in Jerusalem, weil beim Passafest kamen die normalerweise ja alle Juden nach Jerusalem und einmal im Jahr musste sowieso jeder Jude nach Jerusalem kommen. Und dann haben sie Reisen unternommen, die Juden waren ja zerstreut im ganzen Römischen Reich. Aber als sich die Situation verschlechterte, weil der Kaiser Nero gegen die Juden war, ab einem gewissen Zeitpunkt, haben sich die Juden, als politische Situation immer schwieriger wurde, haben sich die Juden gesammelt dorthin, wo man am sichersten ist. Und wo ist der sicherste Platz für einen Juden? Bitte? Wo war der sicherste Platz für einen Juden damals? Im Tempel, beim Tempel, weil der Tempel ist Gottes Gegenwart, Gottes Ort. Und wenn ich im Tempel bin, wenn ich in Jerusalem bin und die Stadt Jerusalem war mit festen Mauern und die konnte man auch nicht so leicht einnehmen. Das heißt, sehr viele Juden haben sich gesammelt in Jerusalem. Man sagt, dass bis zu 3 Millionen Menschen manchmal sein konnten in Jerusalem, jedenfalls in Palästina. Es gab 4 Millionen Juden damals in der Welt und 3 Millionen gab es dann in Palästina. Und die meisten sind bei der Zeit, als dann der Tempel belagert wurde, waren weit mehr als 1 Million Menschen innerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Weil zum Passafest hat der Titus nämlich die Jerusalem zum Passafest belagert. Also gerade beim Passafest hat er den Belagerungsring zugemacht und hat er alle eingeschlossen. Über 1 Million Juden sind ja dann auch getötet worden bei der Zerstörung Jerusalems. Also die Situation hat sich verschlimmert. Anfangs war die Situation sehr gut zwischen den Römern und dem Kaiser. Zwischen den Juden und dem Kaiser, weil der Kaiser in Rom, der Nero, der war verheiratet mit einer Frau, er hatte mehrere Frauen, aber die dritte oder vierte, die war eine Jüdin, das heißt, die war eine Proselytin, eine Frau, die das Judentum sehr schätzte und dadurch genossen die Juden im Jahr 63, 64 großes Ansehen. Und als dann Rom brannte im Jahr 64, da brannte ja das Viertel der Juden nicht. Das jüdische Viertel ist völlig verschont geblieben und auch im jüdischen Viertel waren auch viele Christen. Und jetzt war die Frage ja, waren die Juden die Brandstifter, oder? Die Frage war ja, wer sind die Brandstifter? Nun, wer die Brandstifter waren, also jedenfalls, der Nero hat sich gefreut, dass Rom brannte, denn er wollte sowieso immer schon ein neues Rom bauen und man hat gemunkelt, dass Nero selber es war, der geschaut hat, der jedenfalls den Befehl gegeben hat, dass irgendwelche Feuer gelegt werden, damit Rom so richtig fest brennen kann. Ja? Aber das jüdische Viertel blieb verschont. Und dann denkt man sich, warum? Na du, die wohnten auf der anderen Seite des Flusses und da waren auch die Christen. Es kam nie jemand auf die Idee, den Juden das in die Schuhe zu schieben, dass sie die Brandstifter waren. Denn die Juden, denn die jüdische Frau des Nero hat dafür gesorgt. Die Juden, guten Beziehungen zu den Juden. Aber nachher, ja, aber wer war noch? Da waren noch die Christen, oder? Und die Juden, die freuten sich, wenn es den Christen schlecht geht. Die Juden wollten immer schon die Christen schlecht machen. Und das war dann auf eine gute Weise, um die ganze Schuld an dem Brand den Christen in die Schuhe zu schieben. Und dann begann eine furchtbare Verfolgung von Christen. Aber was will ich sagen? Warum erzähle ich das? Weil die Situation der Juden zum Kaiser war wunderbar. Aber nachher, als der Nero seine Frau vergiftet hat, weil er sie nicht mehr mochte, dann hat es den Juden nicht gefallen. Und Nero hatte keinen Grund mehr, den Juden günstig gesonnen zu sein. Dann begann die Spannung, die war sowieso politisch, war die Spannung schon längst da in Palästina gegen die Römer. Aber dann war auch kein Schutz mehr da bei Nero. Und Nero ist so richtig, nach 64 ist ja das so richtig, der Nero so konnte sich richtig ausleben, wie seine Lust war. Vorher war noch seine Mutter am Leben, die hat er dann auch vergiftet oder irgendwie umgebracht. Und er hatte einen guten Berater, den Seneca. Und das war die gute Zeit von Nero. Da hat Nero Gutes getan, weil die Mutter da war und weil der Seneca da war. Aber den Seneca hat er unter Druck gesetzt, er muss sich umbringen, hat ihn gezwungen, Selbstmord zu begehen. Die Mutter hat er umgebracht, später also auch die Frau, es war die schwangere Frau, seine schwangere Frau, diese Jüdin, hat er einen Fußtritt gegeben im Bauch. Sie war, und sie, Kind und Mutter sind gestorben. Das war Nero. Und dann ging es los. Ab dem Brand Roms und ab der Tod der Frau war, glaube ich, nach dem Brand, es war 65, Anfang 65, oder Tod seiner Frau, oder die Tötung seiner Frau. Dann ging es los. Ab 65 verschlechtert sich die Beziehung ganz schnell und 66 begann der jüdisch-römische Krieg. Und da hat sich im Judentum die Moral so verderbt, dass man wirklich von dämonischer, wirklich total dämonischer Besessenheit sprechen kann. Die Dämonen kamen siebenfach nach Palästina zurück und in diesem bösen Geschlecht ist es ärger gegangen als je zuvor. Also, das ist jetzt nur rein Geschichte. Josephus Flavius schreibt viel davon. Man kann vieles lesen über die römisch-jüdische Beziehungen im ersten Jahrhundert. Aber wenn man das weiß, dann versteht man dieses Wort Jesu, es wird schlimmer als das erste und so wird es auch bei diesem bösen Geschlecht sein. Dieses böse Geschlecht, Matthäus 12, Vers 45, dieses böse Geschlecht ist das jüdische Geschlecht der damaligen Zeit. Wenn wir jetzt all das nehmen, Matthäus 23, Vers 36, es wird alles über dieses Geschlecht kommen, dann ist nicht gemeint über das Judengeschlecht schlechthin. Obwohl es den Juden in der Geschichte immer wieder schlecht ging. Aber das ist nicht gemeint. Der Herr Jesus spricht ja hier von einem ganz besonderen bösen Geschlecht. Und die Juden sind nicht böse Leute, grundsätzlich. Sondern hier sind sie böse, weil sie den Messias verwerfen, weil sie die Boten des Evangeliums verwerfen. Und da kam das schreckliche Gericht über Jerusalem. Von dem der Herr Jesus Matthäus 24 gesprochen hat. Dieses Geschlecht, dieses böse Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles dieses geschehen ist. Es kommt nur noch eine Frage, was ist mit alles dieses gemeint? Also Matthäus 24, Vers 34. Was ist jetzt mit dieses alles gemeint? Auf keinen Fall wird dieses Geschlecht, dieses böse Judengeschlecht, vergehen, bis dieses alles geschehen sein wird. Das heißt, Jesus hat hier das Gericht angesagt über Israel, ein antichristliches Israel und antigöttliches Israel. Und er hat ihnen auch sogar noch gesagt, es wird bald kommen. Auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dieses alles geschehen sein wird. Was dieses alles? Nächste Regel oder gleiche Regel, Zusammenhang. Jetzt muss ich untersuchen, wo steht dieses alles im Zusammenhang? Nun, ich brauche nicht weit gehen, ich kann einen Vers vorher, kann ich lesen, finde ich das Wort dieses alles noch einmal. Also Vers 33, so merkt auch ihr, wenn ihr dieses alles geschehen seht, dass es nahe ist vor den Türen. Okay, Also dieses alles in 34 und dieses alles in 33 dürfte wohl das Parallel sein. Ich denke, das wird niemand bestreiten. Gut, aber was ist jetzt mit dieses alles in 33 gemeint? Jetzt muss ich noch weiter zurückgehen. 32. Von dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. So merkt auch ihr, wenn dieses alles geschehen ist, dass es nahe ist vor den Türen. Was denn? Dass was nahe ist. Wovon hat er vorher gesprochen? Was, jetzt frage ich an euch. Was können wir gemeint sein, was nahe ist vor den Türen? Bitte? Die Wiederkunft? Vers 30, das Reich Gottes, Wiederkunft, das ist eine Möglichkeit, ja, gut. Gehen wir noch weiter zurück.
Die große Bedrängnis.
Die große Bedrängnis.
In Vers 29 zugleich, aber nach der Bedrängnis jener Zeit.
Okay. Also
erst kommt noch was, die Bedrängnis, und dann kommt
noch. Und dann kommt die Wiederkunft. Das heißt, die Wiederkunft selber ist ja punktuell, aber die Bedrängnis, das ist eine Zeitdauer, und über die Bedrängnis hat er ja sehr viel geredet, oder? In Vers 29 und dann all diese Verse vorher, vor Vers 29 beziehen sich ja alle auf diese große Bedrängnis. Vers 15 beginnt es schon. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, dann sollt ihr fliehen in die Berge, in Judäa, auf dem Dach und so weiter. Die Schwangeren sollen beten, dass es nicht im Winter geschieht, die Schwangeren denen wird schlecht gehen, die Stillenden in jenen Tagen. Vers 21, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein. Also sie sollen beten, dass es nicht im Winter geschieht, wenn sie fliehen müssen. Also er spricht von einer großen Bedrängnis für das Volk Israel, natürlich ist der Zusammenhang Israel, ist ja klar, in Judäa, für die Leute in Judäa und für die Leute in Jerusalem gibt es eine große Bedrängnis, und Gott wird dann diese Zeit abkürzen, denn wenn er es nicht abkürzen würde, dann würden sogar die Erwählten kein Fleisch würde gerettet werden. Vers 22. Wenn jene Tage nicht kurz gemacht würden, würde kein Fleisch gerettet. Und in der Zeit, es bezieht sich immer noch auf die gleiche Zeit, wenn jemand zu euch sagt, hier ist der Gesalbte oder hier glaubt es nicht, es werden viele falsche Gesalbte und falsche Propheten aufstehen. Aber ich habe es euch vorher gesagt, ich habe euch gewarnt. Vers 26, wenn jemand sagt, er ist in der Wüste, glaubt es nicht, in den Räumen glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn kommt, dann wirklich zum Schluss, dann wird es so sichtbar sein, dass man es nicht missverstehen kann. Also es wird wie der Blitz vom Osten ausfällt bis zum Westen, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Also der Großteil der Rede von Vers 15 bis Vers 28 spricht er von einer großen Bedrängnis. Aber nicht nur das, bevor er von der großen Bedrängnis spricht, spricht er ja auch noch in den Versen 3 bis Vers 3 bis 14, sagt er noch etwas. Da spricht er von Leuten, die Christen verführen könnten, und der Herr Jesus warnt vor Verführung. Vers 5, viele werden kommen und sagen, ich bin es. Vers 6, von Kriegen, Kriegsgerüchten. Vers 7, von Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich, Hunger, von Seuchen, von Beben, von Wehen. Vers 8, Vers 9, von der Wiederbedrängnis, denn sie werden euch in Bedrängnis ausliefern, also die Gläubigen werden in Bedrängnis kommen sogar, nicht nur die Juden, auch die Gläubigen in Bedrängnis. Sie werden euch töten, die Gläubigen werden getötet werden. Und gehasst von allen Völkern, viele werden Anstoß nehmen, stolpern, zu Fall kommen, viele falsche Propheten aufstehen. Und da Vers 12, wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Also hier sieht man schon moralischen tiefen Verfall, Vermehrung der Gesetzlosigkeit. Aber der bis zum Ende Ausdauer bewahrt, der wird gerettet werden. Und diese Botschaft vom Königreich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Also wenn jetzt hier der Herr Jesus weiter unten sagt, dieses alles, Vers 32, vom Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, und damals gab es viele Feigenbäume in Israel, man konnte nur links und rechts schauen, dann konnte man das sehen, es war ja März, als der Herr Jesus das redete, und im März blühen all die Feigenbäume dort. Wenn die Blätter, wenn sein Zweig weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also das war ein schönes Anschauungsbeispiel. So merkt auch ihr, wenn ihr dies alles geschehen seht, dass es nahe ist vor den Türen. Ich sage euch, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dass dieses alles geschehen sein wird. Die Juden haben in ihrem Denken verbunden, wenn der Tempel fällt, dann kommt das Reich Gottes. Bei den Jüngern Jesu. Bei den Jüngern Jesu war das klar, wenn der Tempel zerstört wird, dann ist das das Ende der Welt. Dann ist das die Zeit, von der Jesus gesagt hat, seine Ankunft, die Zeit seiner Ankunft. Und der Herr Jesus muss in diesem ganzen Rede, muss er jetzt einerseits das auseinanderziehen, was bei ihnen zusammenliegt, denn sie in ihrem Denken gehört das zusammen. Andererseits muss er ihnen aber auch sagen, dass wenn der Menschensohn kommt, dann kommt er irgendwann, das weiß niemand, wann, das kommt ohne Zeichen, ganz plötzlich, und sie müssen unbedingt vorbereitet sein. Das heißt, wir haben hier zwei Sachen. Einerseits haben wir Zeichen, die seinem Kommen vorausgehen, also die der Zerstörung Jerusalems vorausgehen. Andererseits haben wir ein plötzliches Kommen Jesu Christi ohne Zeichen. Seid ihr mit mir? Und der Herr Jesus musste in dieser Rede so vorgehen, den Jüngern hier in diesem Text, er musste das auseinanderziehen, aber er konnte es nicht weit auseinanderziehen. Er musste zeigen, einerseits der Tempel wird fallen, andererseits die Wiederkunft des Herrn Jesus ist nicht zu dem Zeitpunkt, wenn der Tempel fällt. Aber es war bei ihrem Denken so. Was macht er jetzt? Er spricht von Dingen, die in der Nähe sind. Ich hab manchmal die Angst, dass wir Matthäus 24 oft missverstehen. Wenn der Herr Jesus hier spricht zu den Jüngern, dann spricht er von ihren damaligen Leben, von der Umwelt damals. Damals war die Gefahr, dass falsche Verführer kommen, Vers 5. Damals haben sie gehört von Kriegen und Kriegsgerüchten, Vers 6. Das war im ersten Jahrhundert in Palästina, das war sehr, sehr stark, das Thema Kriege und Kriegsgerüchte. Damals musste der Herr Jesus ihnen sagen, aber passt auf, wenn ihr hört von Kriegen und Kriegsgerüchten, dann ist das noch nicht das Ende. Warum sagt er denn das? Weil sie dachten, das könnte das Ende sein. Weil sie haben gedacht, wenn die Römer kommen, also wenn jetzt der Tempel zerstört werden wird oder wenn jetzt der Krieg losgeht, dann ist das Ende. Und er sagt, das ist noch nicht das Ende. Volk gegen Volk sich erhebt, es waren viele Völker im Römischen Reich. Wenn sich die erheben gegenseitig, Königreich gegen Königreich, also kleine Reiche innerhalb des Römischen Reiches, Hungersnöte und Seuchen, Beben, es gab viele Hungersnöte damals, man braucht nur die Apostelgeschichte zu lesen, dann sieht man, dass es Hungersnöte gab damals in Palästina, in Jerusalem, in Judäa. Seuchen gab es, Beben, also Josephus Flavius schreibt davon, dass es viele Seuchen gab damals. Erdbeben gab es immer wieder, das ist eine Erdbebenregion dort in Palästina. All das ist erst der Anfang der Wehen, sagt der Jesus, Vers 8. Das ist erst der Anfang. Dann werden sie euch in Bedrängnis ausliefern. Dich, Petrus, dich, Johannes, dich, Thomas und wie sie alle hießen. Euch in Bedrängnis ausliefern. Werden euch töten. Dich, Jakobus, im Jahr 44 werden sie dich töten. Und ihr werdet von den Völkern gehasst werden. Von den Heiden heißt das. Völker ist der Ausdruck für Heiden. Von allen heidnischen Völkern Das heißt, von den Römern, das Römische Reich war ein Vielvölkerreich, von all diesen Völkern gehasst werden, wegen meines Namens. Also nicht nur die Juden werden gegen euch sein, die Heiden werden auch gegen euch sein, aus allen möglichen Ländern. Aber der Zusammenhang ist immer noch 1. Jahrhundert. Denk nicht 20. Jahrhundert, denk mal 1. Jahrhundert. Das hilft uns, um uns hineinzuversetzen. Dass es später auch so weiterging, ist keine Frage, aber wir wollen jetzt mal den Text. Vers 10. Und dann werden viele Anstoß nehmen und zu Fall kommen und werden einander ausliefern und einander hassen. Das war ganz, ganz schlimm in der Zeit, als dann diese römische Frage kam, sollen wir mit den Römern, sollen wir gegen die Römer? Gab es einen furchtbaren Bürgerkrieg in Palästina untereinander. Jude konnte nicht mehr dem Juden trauen, im Jahr 66. Und viele falsche Propheten werden aufstehen. In dieser Zeit, wo es politisch drunter und drüber ging, gerade das haben viele falsche Propheten auch ausgenutzt und haben ihre Anhänger gesammelt, viele verführt. Wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Das war vor allem in den 66 bis 70 ein furchtbar, wie sich die Juden gegeneinander benommen haben. Als es hart auf hart ging, haben die Juden sich gegenseitig behandelt wie Tiere, sind aufeinander gestürzt. Und der Titus hat gesagt, der Feldherr Vespasian hat gesagt, wartet mit der Belagerung. Titus hat auch gesagt, wir wollen mal nur belagern, aber warten, wir tun nicht kämpfen. Die zerfleischen sich selber dort in Jerusalem. Das war dann ja auch so. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Es waren zwei Parteien in der Stadt, die Herodianer gegen die Zeloten haben gekämpft. Die Zeloten haben sich untereinander in drei Parteien gespalten. Die eine hat den Tempelbezirk eingenommen und die anderen von dort aus traktiert. Und die Leichen waren auf den Straßen und Krankheiten und Seuchen. Es war furchtbare Zeit in dieser Zeit. Vor allem die Zeit 66 bis 70, natürlich je näher gegen 70, desto schlimmer. Wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Hier ist ein Wort Jesu an die Gläubigen. In all dem dürft ihr euch nicht verführen lassen, dürft ihr euch nicht irgendwie abbringen lassen. Diese gute Botschaft vom Königreich wird im ganzen Weltreich verkündet werden. Das ist nicht nur ein Wort für das Jahr 2015, das ist auch ein Wort für die Zeit im ersten Jahrhundert. Denn die Botschaft vom Reich wurde tatsächlich in der ganzen Welt verkündigt. Braucht nur Kolosser lesen, Kolosser 1, Vers 5. Die Botschaft, die in der ganzen Schöpfung verkündigt wurde, sagt Paulus. Sobald die Botschaft ins Römerreich kam, war sie in der ganzen Welt. Kolosser 1, Vers 23, Kolosser 1, Vers 5 und 6. Könnt ihr selber lesen. Das sind also alles ein Szenarium von der damaligen Zeit. Und dann, wie ich gesagt habe, Vers 15 betrifft auch die damalige Zeit, der Gräuel der Verwüstung damals, vor 70 nach Christus, diese Römer, die kamen. Alles 70 nach Christus. Das Einzige, was nicht 70 nach Christus ist Vers 29, 30, 31, da spricht der Herr Jesus von seinem Kommen. Nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstern, dann wird der Herr kommen mit Macht und Herrlichkeit und dann geht er zurück, Vers 32, und redet wieder, lernt von dem Feigenbaum ein Gleichnis. Wenn ihr die Zeichen seht, dann merkt, dass es nahe ist vor den Türen. Jetzt nochmal die Frage, was denn? Was ist zuerst nahe für diese Leute? Wovon hat er die ganze Zeit gesprochen? Was ist nahe für diese Leute, bitte?
Die Bedrängnis, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben. Also nicht das Kommen Christi, sondern das, was da vorher ist, bis zur Zerstörung des Tempels.
Danke.
Ich habe aber dann noch eine Frage. Dann brauchen wir das ja gar nicht, dass das Geschlecht die bösen Juden sind, oder weil sogar... Die Zerstörung des Tempels war ca. 70 nach Christus. Und wenn man davon ausgeht, ich weiß ja nicht, wie alt die Menschen damals geworden sind, aber dann reicht es ja sogar, wenn man das Geschlecht nimmt, das zu der Zeit noch jung war, oder?
Ja. Also das würde heißen, wenn ich es richtig verstanden habe, es würde bedeuten, dass der Herr sagt, schaut, die ganze Sache mit der Bedrängnis, das wird noch in eurer Geschlecht, in euer Geschlecht geschehen. Dieses böse Judengeschlecht wird das nicht überleben. Das wird jetzt noch geschehen. Also, Entschuldigung, wird das überleben. Dieses Geschlecht wird das erreichen. So. Dieses Geschlecht, das heute im Jahre 30, oder wann er das gesprochen hat, ich glaube, das war das Jahr 30, dann sagt er, dieses Geschlecht, das jetzt hier lebt, wird all das noch erleben, von dem ich jetzt gesprochen habe. Nicht von der Wiederkunft, denn er sagt, das ist ja das, was nahe, das ist das, womit die Juden das, die Juden hätten ja das verbunden. Das ist das, was er ihnen sagen will, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt geschehen. Im nächsten Vers wird er sagen, was das Kommen betrifft, ja, die Ankunft des Menschensohnes, ab Vers 37. Das ist etwas, was man nicht durch Zeichen feststellen kann. Aber die anderen Dinge, von denen er gesprochen hat, die Bedrängnis, das sind Dinge, die man durch Zeichen feststellen kann. Und da sagt er sogar, das wird nahe sein innerhalb eines Geschlechtes. Das heißt, dieses böse Judengeschlecht von damals wird nicht vergehen, bis Jerusalem zerstört sein wird und die Bedrängnis, die vorher, vor dieser Zerstörung Jerusalems kommen wird, bis das alles geschehen ist. Also dies alles bezieht sich dann auf all das Gesagte bis auf Vers 28 oder 27. Ja. Alles, was er vorher gesprochen hat. Das wäre die einfachste Lösung. Das ist jetzt nur ein Vorschlag, ihr müsst selber nachdenken, das ist nur ein Vorschlag, dass der Herr hier also nicht seine Wiederkunft einschließt in dieses alles, sondern dass er das meint, von dem er die ganze Zeit geredet hat, nämlich diese Entwicklung dieser Zeiten bis zur großen Bedrängnis hin und bis zur Zerstörung des Tempels.
Thomas, noch eine Frage im Vers 29 in Matthäus 24 steht bei mir in der Lutherbibel, sogleich nach der Bedrängnis jener Zeit wird sich die Sonne verfinstern und so weiter. Ja. Ist das dann falsch übersetzt?
Nein, das gehört so. Sogleich. Der Herr kann ja nicht sagen, und 2000 Jahre nach der Bedrängnis jener Tage. Der Herr weiß es ja selber nicht. Aber doch weiß er, dass in der biblischen Prophetie, wie das immer ist, ist der Abschluss ist gleich danach. Der Abschluss ist so wie bei Antiochus, ist gleich danach. Der Abschluss, das Letzte, also so, vielleicht irre ich mich, ich lasse mich gern korrigieren, aber so weit verstehe ich das jetzt, dass das sogleich hier in dem Sinne der Verkürzung, dass wir uns das mit dem Sinn der Verkürzung auffassen müssen. Wie Petrus hat gesagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Mir scheint, das ist genau diese Sprechweise, die wir immer wieder finden. Gleich nahe . Ich bin fast gezwungen, weil die Bedrängnis, die kam tatsächlich damals. Zweitens, die Wiederkunft Jesu, die geschah nicht. Also so wie ich das verstehe, geschah die nicht. Es gibt Leute, die meinen, das muss man alles symbolisch und alles, aber das kommt, die kommen in große Schwierigkeiten. Das geschah nicht, die Wiederkunft. Die Bedrängnis geschah. Dann muss das sogleich hier im Sinne der Verkürzung aufgefasst werden. Sogleich, du brauchst nur die Parallelstelle. Lies die Parallelstelle, dann hilft es. Die Parallelstelle ist Lukas 21. Und gerade an dieser Stelle, wo hier steht sogleich, was sagt eigentlich, wie überliefert das Lukas? Lukas 21, Vers 24 oder 23. Lukas 21, Vers 23, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk. Wann ist das? Aber wir müssen weiter vorne lesen. Vers 21, dann sollen die in Richtung, nein, Vers 20, wenn ihr Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann habt Kenntnis, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Vers 21, dann sollen die in Judäa in Richtung Berge fliehen. Vers 22, weil das sind die Tage der Vergeltung, dass alles erfüllt werde, was geschrieben ist. 23, wehe den Schwangeren. 24, und sie werden fallen. Wann? Fallen durch die Schärfe des Schwertes. Auf was bezieht sich das? 70 nach Christus. Und gefangen geführt werden, weggeführt werden zu allen Völkern. Und Jerusalem wird getreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden, und es werden Zeichen an Sonne und Mond und an Sternen sein auf der Erde, Angst der Völker in Ratlosigkeit, wobei den Menschen die Seele ausgeht vor Furcht und gespannter Erwartung dessen, was über das Weltreich kommt, denn die Kräfte des Himmels werden in Schwanken versetzt werden, und dann werden sie den Sohn des Menschen sehen. In einer Wolke. Einfach so. Er spricht hier in einem Guss. Aber du fragst jetzt ja, aber wo ist denn jetzt der Sprung? Wo ist denn der Sprung zwischen 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems, und Wiederkunft des Herrn? Der ist fast nicht merkbar. Genau wie in Matthäus 24. Nur Matthäus 24 sagt er sogleich nach der Drangsal, und hier sagt er ohne sogleich, hier sagt er es einfach alles runter. Die werden weggeführt werden und Jerusalem wird zertreten werden. Und dann kommt er. Das zeigt mir, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dass hier etwas prophetisch verkürzt dargestellt wird. Das heißt, die Geschichte wird nicht, es ist nicht eine lineare Geschichte, sondern es wird hier das Ereignis, Wiederkunft Jesu, wird nahtlos angefügt an die Zerstörung Jerusalems. Das ist Art Prophetie.
Für die Juden werden sowieso 2000 Jahre umfasst, als Volk.
Wie meinst du?
Naja, ich meine, 70 nach Christus sind sie zerstreut worden.
Ja.
Man hat sie Israel nicht mehr gegeben.
Ja.
Das heißt, diese Zeit hat die Nation ja auch gar nicht bestanden. Ne?
Ja.
Vielleicht ist das auch berücksichtigt.
Ich weiß nicht. Also jetzt nur, um beim Text zu bleiben, für mich ist einfach wichtig, der Text selber, gerade in Lukas, zeigt mir, dass der Herr Jesus von einem ins andere übergeht, von der Zerstörung des Tempels zur Parousie, zur Wiederkunft Jesu Christi. Und genauso in Matthäus. Und von daher, das würde genau zu dem passen, wie es im Alten Testament immer gemacht wird. Der geht vom Antiochus zum Königreich. Oder haben wir in Daniel gelesen? Hier geht er von der Zerstörung Jerusalems zur Wiederkunft Jesu Christi. Dazwischen wird nichts gesagt. Das ist halt Prophetie. Mit dem müssen wir leben. Bitte, Erich.
Doch, es wird doch was gesagt.
Doch.
Also würde ich jetzt sagen. Hier steht nämlich, warte mal, Sekunde. Und sie werden weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Und wie lang diese Zeit ist, der Heiden? Das
wird nicht gesagt. Ja.
Das wird nicht gesagt.
Okay. Das könnte ein Jahr sein, ein Monat, ein Tag.
Das könnten zwei
könnte auch 10 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre sein, 2000 Jahre. Richtig. In dem Sinn ja. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist sehr dehnbar, oder das ist bis. Und wenn das fertig ist, dann kommt der Herr. Das zeigt, dass das Gottesvolk wird in der Naherwartung gehalten. Ich bin gleich fertig, nur den Abschluss hier das abzurunden. Gottesvolk wird in der Naherwartung gehalten. Das bedeutet, wenn heute wir uns sehnen nach der Wiederkunft Jesu Christi und wir möchten gern wissen, wann er wiederkommt, wir haben heute keine Anhaltspunkte. Wir können nicht wissen, geht es noch 10.000 Jahre, geht es noch 2 Tage? Das wissen wir überhaupt nicht. Das weiß niemand. Der Vater hat sich das vorbehalten. Ja, und die Zeichen? Die Zeichen sind auch schon gewesen. Die Zeichen sind alle eingetreten. Die Zeichen, Matthäus 24, beziehen sich dort auf die Zerstörung des Tempels und die damalige Zeit. Das würde bedeuten, dass wir heute wachsam sein müssen und gar nicht ausrechnen können, wann der Herr kommt. Dann könnte er ja jederzeit kommen. Ist das nicht die Lehre der Christen immer gewesen? Dass der Herr jederzeit kommen kann? Da stehen wir doch auf biblischem Boden, oder? Wachet, denn ihr wisset nicht, wann er kommt.
Der Welt müssen ja irgendwelche Christen dann, also Gläubige, vorhanden sein. Und also müssen auch die Nationen erreicht sein, diese unerreichten Völker, die es noch gibt. Ist das ein Anhaltspunkt?
Ja, ich verstehe die Frage. Die Frage ist, wie das ist, es heißt in der Offenbarung, aus allen Völkern, aus allen Stämmen und Sprachen und so weiter. Und er ist ja auch gestorben für alle aus den Völkern, Stämmen und Sprachen. Nur, allein das ist noch, wie soll ich sagen, wir müssen biblisch denken. Was ist in der Bibel alle Völker, Stämmen, Sprachen? Wenn wir jetzt wissenschaftlich sprechen, dann sprechen wir von 6000 Sprachen, die man spricht. Da gibt es irgendwelche Stämme, die sind nur 3-4 Leute oder ich weiß nicht, 50 Leute, die haben eine eigene Sprache, die ist am Aussterben und die müssen jetzt erreicht werden, ehe sie aussterben. Denn wenn sie aussterben, dann gibt es von dieser Sprache niemanden. Das ist zu spät. Ja. Das ist wissenschaftliches Denken. Aber wenn wir jetzt im Sinne der Bibel denken, dann ist dieser Ausdruck, den kannst man untersuchen in der Bibel, alle Völker, alle Stämme, alle Nationen. Wenn man diesem Ausdruck nachgeht, wird man merken, dass dieser Ausdruck ein sehr grober Ausdruck ist, sehr ungefähr gehalten ist. Und es könnte sich schon auf die damalige Zeit bezogen haben. Mittlerweile ist ja noch mehr Zeit vergangen, aber theoretisch hätte der Herr schon im einen Tag nach der Zerstörung Jerusalems kommen können, denn schon damals waren alle Völker erreicht, in einem gewissen Sinn. Darf ich ein paar Stellen bringen? In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 5, lesen wir, es waren in Jerusalem wohnhaft Juden, gottesfürchtige Männer, aus jedem der Völker unter dem Himmel. Wenn wir das jetzt wissenschaftlich nehmen, aus jedem der Völker unter dem Himmel, dann müssen also von Jakutien auch welche dabei gewesen sein. Oder? Waren aber ganz sicher nicht dabei. Und Chinesen und Amerikaner oder Azteken oder Mayas müssen alle dabei gewesen sein. Versteht ihr? Wir dürfen aber nicht wissenschaftlich herangehen an den Ausdruck alle Völker, jedes Volk unter dem Himmel, sondern biblisch. Und wenn du den Ausdruck biblisch nachgehst, wirst du merken, dass gemeint ist, alle Völker, die man kannte, alle Völker, die hier im Römischen Reich vertreten waren, und das waren sehr viele, die zählt er dann auf. Er sagt es ja dann weiter unten, Kreter und Araber und Phryger und Pamphylien, Kappadokien, Pontus, Asien und so weiter. 14 verschiedene werden da aufgeführt. Also, ich will jetzt sagen, grundsätzlich war es schon möglich, dass das erfüllt war, das Evangelium wird allen verkündigt, allen Völkern, war schon zur Zeit von Paulus erfüllt, der Missionsbefehl in dem Sinne. Wissenschaftlich und absolut gesehen war er nicht erfüllt, aber jetzt rein mit biblischer Sprache, wenn wir biblische Sprache nehmen, hätte also der Herr Jesus schon im Jahr 71 nach Christus kommen können. Theoretisch wäre das schon möglich und hätte gestimmt, dass das Evangelium auch schon überall verkündigt war. Überall nämlich in der damaligen Welt. Versteht ihr? Also da müssen wir vorsichtig umgehen mit diesem Ausdruck, alle Völker. Nur so viel. Sonst müssten wir sagen, also der Herr Jesus kann gar nicht kommen, solange noch es einen Stamm in der Welt gibt, von dem wir die Sprache noch nicht erforscht haben und in der Sprache das Evangelium noch nicht verkündigt werden kann. Das heißt, wir können uns noch Zeit lassen, der Herr kommt noch lange nicht. Aber wer hat das gesagt, der Herr kommt noch lange nicht? War das der gute Knecht? Nein, das kann es nicht sein. Der Herr kommt zu einem Zeitpunkt, da ihr es nicht wisst. Also, insofern meine ich, dass Matthäus 24, Vers 34 ist möglich, genauso zu verstehen, dass es sich auf die damalige Generation von bösen Juden bezieht. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Jetzt müssen wir schließen. Jetzt sind wir doch nicht so weit gekommen, aber ich denke, das macht jetzt nichts. Dafür haben wir doch einiges uns anschauen können. Ich bin dankbar, wenn ihr mir helft. Ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte mein ganzes Leben lang korrigiert werden, mich korrigieren lassen. Das heißt, also ich möchte immer wieder von der Schrift her korrigiert werden. Gerade bei so schwierigen Stellen wie diese ist es wichtig, dass wir bereit sind, aufeinander zu hören. Vielleicht machen wir eine Gebetsgemeinschaft zum Abschluss. Vielleicht beten 2, 3 von uns und dann wollen wir schließen. Wir können wieder dazu aufstehen.